Niklas Krakauer von der Jungen Union Eschborn und Bernhard Köppler, Vorsitzender der SPD in Hofheim. Kommt doch bitte rauf.
Geht am besten in die Mitte.
So, schön, dass ihr da seid. Genau, Niklas, vielleicht erstmal zu dir. Wie alt bist du? Was machst du beruflich? Was sind deine Hobbys?
Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Niederhöchstadt hier, also lokal angereist. Und bin aktuell Student, studiere in Rheinland-Pfalz BWL.
Hast du auch Hobbys oder kann man daneben keine Hobbys mehr haben?
Nee, einige Hobbys. Neben Sport ist es auch hier in der Andreasgemeinde aktiv zu sein und ein weiteres Hobby auch, sich politisch zu engagieren.
Okay. Bernhard, sag du doch auch nochmal kurz, wie alt bist du? Hast du auch Hobbys? Hast du überhaupt Zeit für Hobbys?
Ja, also ich bin 52 Jahre alt, komme aus Hofheim am Taunus. Ich hatte das auch eben gepostet. Ich bin der Hofheimer hier und Hobbys, ich beschäftige mich natürlich mit Politik, aber habe auch lange Handball gespielt und mache das auch immer noch.
Ja. Hast du noch Zeit dazu? Oder?
So ein bisschen, ja.
Ja gut, okay. Niklas, die erste Frage an dich, wie bist du denn zur Politik gekommen?
Ich bin hier zur Grundschule gegangen vor Ort und da haben wir in der Grundschule einen Kinderbeirat gewählt und dann bin ich von meiner Klasse in den Kinderbeirat geschickt worden, was überparteilich hier ist, bin von da dann in den überparteilichen Jugendbeirat und irgendwann habe ich mir so gesagt, ich würde gerne noch ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr mitgestalten aus Interesse und bin dann eben in die Jungen Union eingetreten und später in die CDU.
Okay, also von der Pike auf gelernt sozusagen.
Ich würde nicht sagen gelernt, sondern irgendwie immer im Leben irgendwie aus Interesse sich mit engagiert.
Okay.
Bernhard, ich habe gelesen im Netz, du bist mit 97% der Stimmen zum SPD-Vorsitzenden Hofheim gewählt worden. Und ich dachte, boah, was für ein fantastisches Ergebnis. Und ich fragte mich, rührt das daher, weil du vorher schon für viele erkennbar etwas bewegen konntest, kann man sagen? Kann man in so einer Partei wie der SPD wirklich vor Ort was bewegen? Was sind deine Erfahrungen?
Ja, man kann das natürlich. Also zunächst mal die 97% schulden sich auch immer daran, da sehen die Kollegen von der CDU bestimmt genauso, wenn man sich zur Verfügung stellt, dann sind die anderen manchmal auch froh, dass es irgendjemand übernimmt. Aber ich sag mal so, man kann natürlich etwas bewegen und hier ist natürlich die Ebene der Kommunalpolitik unmittelbarer als das, was wir auf Landesebene oder im Bundestag haben. Das heißt, man bekommt direkt Feedback und kann sehr viel machen. Ich persönlich komme aus der Stadtentwicklung und bin Architekt. Und dann kann man natürlich entscheiden, werden Häuser gemeindlich genutzt oder werden Plätze so gestaltet, dass viele Leute Teilhabe haben können. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte.
Ja. Ich habe gelesen, du bist ja quasi in die Fußstapfen deines Vaters getreten, der ebenfalls schon sehr engagiert gewesen ist. War das von daher für dich klar, wenn politisch engagiert, dann nur in der SPD oder mit welcher hast du noch überlegt?
Interessanterweise bin ich zwischen CDU und SPD aufgewachsen, das muss ich an der Stelle auch sagen. Mein Onkel war CDU-Politiker und mein Vater SPD-Politiker und ich bin dann bei der SPD geblieben, aber es fußte auch, das muss ich wirklich an der Stelle auch sagen, auf dem christlichen Bild, weil wir sind katholisch aufgewachsen und da war dieses sich engagieren, aber auch die Zuversicht und Standhaftigkeit, also diese christlichen Tugenden, die sind auch eine sehr gute Basis für Politik.
Okay, Niklas, an dich nochmal eine Frage. Wie stehen denn deine Freunde dazu, dass du dich politisch engagierst? Finden die das normal? Belächeln die das?
Würde ich sagen, ist gemischt. Zum einen habe ich einige Freunde, die es sehr gut finden, dass man sich engagiert, dass man was macht, weil die auch irgendwie sehen, Leute müssen sich politisch engagieren für unser Land, für unsere Stadt, wo auch immer. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Freunde, die kritisch sehen, wo ich mich engagiere, also in welcher Partei, die da nicht so mit den Inhalten übereinstimmen. Deswegen würde ich sagen, ist das gemischt, je nachdem, was für ein Umfeld, aber insgesamt würde ich sagen, tendenziell eher positiv.
Okay, und hier, du hast ja eben gesagt, dass du hier auch in der Kirche engagiert bist. Und hier schreibt jetzt jemand, wer nicht wählt und protestiert,
ist kein Protestant.
Ist kein Protestant, genau. So, Entschuldigung, ihr wisst, ich brauche ein bisschen. Genau, wer nicht wählt und protestiert, ist kein Protestant. Wie stehst du dazu? Findest du, das ist die Pflicht eines jeden Protestanten zu protestieren?
So würde ich es nicht.
Ist eine Frage hier, quasi.
So würde ich es nicht direkt unterschreiben. Ich finde es super wichtig, dass man seine Meinung äußert, dass man sich einbringt und nicht einfach nur zuguckt. Und das war im Prinzip dann auch mein Weg irgendwann in die Politik. Ich wollte eigentlich, habe sehr lange rausgezögert, bis ich einer Partei beigetreten bin und habe dann irgendwann gesagt, ach, jetzt gehst du lieber rein und gestaltest das positiv, wo du irgendwie mitwirken kannst, anstelle nur zuzugucken.
Da gab es jetzt gerade noch eine Frage dazu, die ich dir, Bernhard, schon gestellt habe. Warum, was war der Anlass, dass es die CDU wurde?
Ich habe mich Kinderbeirat, Jugendbeirat sehr lange damit auseinandersetzen können, auch einige Leute kennenlernen dürfen. Und ich habe, um ganz ehrlich zu sein, das ist wahrscheinlich eine relativ langweilige Antwort, aber bevor ich es gemacht habe, habe ich wirklich tatsächlich die gesamte Satzung durchgelesen und mit mehreren Leuten Gespräche geführt, hier kommunal vor Ort, Kreisebene und andere Ebenen. Und habe dann über einen längeren Prozess mich am Ende dafür entschieden, weil ich gesagt habe, da ist die größte Schnittmenge bei mir von den Parteien.
Okay. Dann wird hier jetzt nochmal eine kritische Frage gestellt. Wo sind die anderen Parteien? Warum haben wir nur zwei eingeladen? Da bin ich nicht verantwortlich. Hast du es mitgekriegt? Warum haben wir nur zwei?
Weil wir die zwei gut kennen, nicht so viel Zeit hatten und nicht mit fünf Leuten hier stehen wollen.
Da muss ich sagen, ich kann von hier sehen, hier sind Plakate von allen Parteien vertreten.
Okay, das stimmt. Gott, und es wird nachher in der Predigt, soweit ich weiß, schon nochmal auf mehreres zu sprechen kommen.
Genau, hier fragt jemand... hat jede Partei einen einheitlichen Dresscode bei den Wahlkampfveranstaltungen? Gibt es sowas? Die SPD vielleicht irgendwie ein bisschen anders als die CDU, die Grünen nochmal anders.
Ja, also ein Dresscode würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt natürlich halt zum Teil auch Rituale und man baut das halt auch so ein bisschen auch auf diese Wahlkampfveranstaltungen, aber es gibt keine generelle
Direktive. Du musst keine rote Krawatte tragen.
Nein, das muss man nicht, also, okay, überhaupt nicht. Gott. Nein.
Ihr habt euch ja beide jetzt schon geoutet, dass ihr auch als Christen engagiert seid. Die Frage, die mich noch beschäftigt hatte, wurde euch schon mal von Seiten der Gemeinde oder aus dem christlichen Kreis gesagt, ey, du bist in der falschen Partei oder du bist in der falschen Partei?
Auf jeden Fall.
Ja. Auf jeden Fall?
Also das ist schon so, manchmal kommt diese Geschichte so, netter Kerl, aber falsche Partei. Ja, so, also, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, da sehe ich es auch so, wir empfinden uns auch als Kollegen, die unterschiedliche Ansätze haben zur Politik. Viele glauben immer, wir sind verfeindet oder wir sind erbitterte Gegner. Das, was uns mehr verbindet, ist größer als das, was uns an Ansätzen trennt. Das muss ich schon sagen.
Das stimmt, was uns ja manchmal auch so schwer macht, denn welche Partei nehme ich denn, wenn man sagt, in vielen Dingen stimmen sie überein, wobei ich es an sich auch beruhigend finde, dass wir merken, wir insgesamt bei fast allen Parteien, dass sie das Wohl des Volkes im Blick haben. Also das muss ich sagen, dass ich nicht so eine Sorge habe, dass man denkt, oh Gott, was wird jetzt bei rauskommen?
Ja, kam ja auch die Frage darauf, kann man was verändern und hier ist ja jetzt nicht der Platz für Wahlwerbung, aber in dem Falle will ich schon Werbung für diese Wahl machen. Ja? Also ich will Werbung für diese Wahl machen, sich daran zu beteiligen, weil Millionen auf der ganzen Welt hätten gern unsere Probleme, dass wir einen Wettbewerb machen um die besten Ideen und wie wir dieses Land nach vorne bringen können. Und ich will es auch wirklich, weil wir hier eine relativ hohe Zuhörerschar haben, auch sagen, wenn die Jugendlichen und gerade dieses Format geht ja an Jugendliche, sich in Großbritannien zur Wahl gemeldet hätten, hätten wir nicht eines der schwierigsten Probleme in der EU im Moment zu lösen. Und das Gleiche in Amerika. Wenn dort die Leute zur Wahl gegangen wären, hätten wir eine andere Präsidentin und keine Sorgenfalten, wie es mit der Welt in der nächsten Zeit ausgeht.
Ja, das ist wirklich schwierig. Ja.
Ich würde jetzt gerne zum Abschluss vielleicht doch nochmal die Chance geben, nur eine Stelle, wir haben ja keinen Vortrag zu halten, aber warum würdest du sagen, wäre es gut, die SPD zu wählen? Und Niklas, was wäre dein Argument, wenn du nur 30 Sekunden Zeit hast, warum wäre es gut, die CDU zu wählen? Die Chance würde ich euch gerne einräumen, würde mich auch mal interessieren, denn es geht ja auch darum, sich zu entscheiden.
Ich glaube, dass es auch ein bisschen Zeit für Gerechtigkeit ist, dass die sozialen Themen, gerade das, was uns in der Gesellschaft trennt, dass wir dort einfach mit einem Ansatz, mit einem besseren Ansatz als der bisher da ist. Und unser Land ist auch darauf angelegt, eigentlich nicht auf große Koalitionen, sondern dass eine Partei regiert und die andere opponiert. Und ich glaube, dass das die SPD wirklich sehr, sehr gut kann, mit welchem Partner auch immer. Und ich hätte auch nichts in dem Falle gegen eine große Koalition einzuwenden, wenn wir der stärkere Partner wären.
Sehr schön. Niklas,
Ich stimme zu, dass unser Land nicht unbedingt auf eine große Koalition ausgelegt ist und eingestellt ist. Ich sehe das Ganze so, dass wir insgesamt aktuell in wirklich zum Teil sehr challenging Zeiten leben, dass wir international auch sehr gefordert sind als Land. Und ich da glaube, wenn ich in die Zukunft gucke, wo unser Land dort stehen wird, was für Weichenstellungen wir jetzt machen müssen von der Entwicklung, sei es in Bildung oder was auch immer, dass wir da eine starke Regierung brauchen, die verlässlich ist und die zukunftsorientiert arbeitet. Und deswegen würde ich sagen, ist die CDU die richtige Partei dafür.
Ich habe noch eine sehr schöne Abschlussfrage Gut. an den Niklas. Oder haben wir noch ein bisschen Zeit? Oder
nee, eigentlich nicht.
Genau, okay. Die Abschlussfrage wäre... Genau. Niklas, was sagst du zu den coolen Grillzangen deiner Parteifreunde der Grünen, die man am Eingang bekommen kann?
Habe ich gesehen. Genau. Muss ich sagen.
Müsst ihr nochmal drüber nachdenken.
Ist eine nette Sache.
Finde ich gut. Okay. Dann schönen Dank, ihr beiden. Vielen Dank, dass ihr uns Rede und Antwort gestellt habt. Genau.
Wir sprechen jetzt.
Vielen Dank für die tolle Musik. Was würde Jesus zu Schulz, zu Merkel und Co. sagen? Zuallererst denke ich, wäre Jesus dankbar, dass es bei uns mit Angela Merkel und mit Martin Schulz zwei mögliche Kanzlerkandidaten zur Wahl stehen, die beide, und ich hätte nie gedacht, dass man das betonen muss in der Politik, aber die beide vernünftig, sachorientiert, erfahren, demokratieliebend, klug und vor allem uneigennützig unserem Land dienen wollen. Was für eine Wohltat in diesen turbulenten politischen Zeiten und was für ein Kontrast zu manchen Politikern, Egomanen, Populisten, Demokratiefeinden wie Donald Trump, Wladimir Putin, Recep Erdogan. Und leider wird ja diese Liste von unberechenbaren Alpha-Männchen immer länger in der Politik. Das würde, glaube ich, Jesus erstmal sagen. Mir ist nicht bang um dieses Deutschland, um diese Gesellschaft, egal ob es nun von Angela Merkel an der Spitze oder von Martin Schulz an der Spitze oder vielleicht einem dritten Überraschungskandidaten regiert wird. Und natürlich weiß ich auch, dass es Unterschiede zwischen den Parteien gibt und trotzdem ist unsere Bundestagswahl keine Richtungswahl, die entscheidet über, wo geht ein Land hin, grundsätzlich wie in den USA, wo man sich ja wirklich entscheiden konnte, wie werden die nächsten Jahre aussehen, oder gar eine Scheinwahl für Autokraten, wie wir es in der Türkei erlebt haben, oder auch in Russland, wo man eben nicht wählt, sondern quasi nur den bestätigt, der an der Macht ist. Abgesehen von der Dankbarkeit, denke ich, würde Jesus sicherlich sich wünschen und sagen, es gibt so viele Interessen, so viele Stimmen in dieser wichtigen Meinungsvielfalt und Verschiedenheit. Hört aber bitte auch auf meine Worte, die ihr in der Bibel findet. Und hört sie nicht nur, nehmt sie nicht nur zur Kenntnis, sondern beherzigt sie. Setzt euch ein, macht sie stark. Und gleichzeitig weiß ich natürlich als Theologe, dass man nicht einfach die Bibel aufschlagen kann, nach einem Stichwort sucht und dann ist da die Antwort, wie muss man umgehen. So funktioniert es nicht. Es gibt keine einfachen, es gibt keine klaren Antworten für komplexe, für vielschichtige Probleme und Herausforderungen. Dennoch, wenn ich in die Bibel schaue und das Alte und das Neue Testament lese, finde ich einen roten Faden, der sich durchzieht, der in der gesamten Bibel zu finden ist, nämlich die Solidarität. Die Solidarität mit den Schwachen, mit den Kranken, mit den Unterdrückten, mit den Alten, die Solidarität mit den Frauen, die damals als Menschen zweiter Klasse galten. Die Solidarität mit den Fremden, den Marginalisierten, denen, die am Rand stehen. Jesus, und davon bin ich überzeugt, auch christliche Politik, ist solidarisch mit dem jeweils Schwächeren und tritt für sie ein. Tritt für die ein, die keine Lobby haben, tritt für die ein, die keine Stimme haben. Ein Vers aus der Bibel, der das illustriert. Jesus sagt, was ihr dem geringsten meiner Brüder und der geringsten meiner Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Was ihr dem geringsten meiner Brüder und der geringsten meiner Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Diese Aussage Jesu ist für mich die zentrale inhaltliche Antwort, wenn die Frage eben nicht nur lautet, gibt es christliche Politik und wie sieht die aus, sondern auch die Antwort, wie sie aussieht, nämlich die Solidarität. Nun mag mancher einwenden und auch im Team in der Vorbereitung habe ich das als Argument gehört, die Kirchen sollen sich gefälligst aus der Politik raushalten. Nicht ohne Grund ist in unserem Staat ja Kirche und Staat getrennt. Der Staat verpflichtet sich zur religionsanschaulichen, weltanschaulichen Neutralität. Die Kirchen sollten sich viel mehr auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Spiritualität, Transzendenz, Gebet und Seelenheil. Und ja, die Finger aus der Politik lassen. Gott sei Dank war Jesus politisch. Gott sei Dank sind die Kirchen politisch. Denn damit erfüllen wir Kirchen eine wichtige gesellschaftliche und moralische Funktion von zentraler Bedeutung. Erst durch die christliche Sicht auf den Menschen als Ebenbild Gottes wurde im Zuge der Christianisierung damals behinderte Menschen nicht mehr getötet. Erst das Christentum hat dafür gesorgt, dass Menschen nicht mehr in Arenen für Unterhaltungszwecke geschlachtet werden oder für religiöse Zwecke geopfert werden. Erst das christliche Menschenbild hat dazu geführt, dass Pädophilie abgelehnt wird, dass Prostitution geächtet wird und vieles mehr. Und jahrhundertelang waren es die Kirchen, die sich als Folge der selbstlosen christlichen Barmherzigkeit und Nächstenliebe für die sozial Schwachen eingesetzt hat, die Krankenhäuser gebaut hat, die Heime errichtet hatten und vieles mehr. Und auch das Anliegen der Bildung für alle und die Wissenschaften sind im Zuge des Christentums wichtig geworden. Und Martin Luthers Ruf nach Selbstbestimmung und Freiheit wurden die Grundlagen für die moderne Demokratie. Nicht zufällig haben sich doch die modernen Demokratien zuerst in christlich geprägten Ländern entwickelt. Christliche Solidarität, Nächstenliebe geschah aber nicht immer nur durch Diakonie, durch diakonisches Handeln, sondern auch durch politische Stellungnahmen. Pfarrer und Priester haben sich auch immer wieder gegen Unrecht gestellt. Ein prominentes Beispiel Dietrich Bonhoeffer, der mit seinem Leben dafür gezahlt hat, dass er sich für Demokratie im Dritten Reich eingesetzt hat und sich gegen die NS-Schergen gestellt hat. Oder in der DDR leisteten unzählige Gemeinden wichtige Widerstandsarbeit. Die Kirchen öffneten ihre Räume und luden demokratische Gruppen zum Diskutieren, zum Austausch ein. Kirchen haben die Montagsdemonstrationen 89 mit gegründet, mit initiiert und damit auch die Mauer zu Fall gebracht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass bei uns im Westen die Kirchen eine wesentliche und eine starke Rolle in der Friedensarbeit waren. Die Kirchen haben sich kritisch mit den Themen wie Militärdienst und Wiederaufrüstung auseinandergesetzt. Und auch heute, nicht nur unsere Gemeinde, sondern hunderte, gar tausende Gemeinden in diesem Land sehen in den Flüchtlingen nicht nur eine Bedrohung und ein Problem, sondern engagieren sich, damit diese Menschen hier Heimat finden und integriert werden und dieser Satz von Merkel, wir schaffen das, nicht nur eine frohe Motivationsparole bleibt, sondern tatsächlich Realität wird. Auch wenn, auch das weiß ich natürlich, der durch Jesus gesetzte Samen oft erst nach Jahrhunderten Frucht trug und auch manche christliche Errungenschaft gegen die Hierarchie der Kirche erst durchgesetzt und durchgekämpft werden musste, gilt, unsere abendländische Kultur ist auf dem Boden christlicher Werte gewachsen. Und deshalb finde ich es wichtig, nach wie vor, dass in allen Diskussionen und Debatten auch immer wieder nach den christlichen Wurzeln gefragt wird und darüber nachgedacht wird, diskutiert wird, wie wir diese in die heutigen Entscheidungen einbinden können. Ich habe hier geschrieben, dieser christliche Grundzug der Solidarität muss immer wieder Eingang in die Debatten finden, die wir in unserer, Gott sei Dank, multikulturellen, offenen, demokratischen Gesellschaft mit ihren vielfältigen Parteien, Religion und Weltanschauung führen können. Und gleichzeitig natürlich im Wissen, dass es immer wieder Kompromisse gibt, dass es manchmal für die eigene Meinung keine politische Mehrheit zu finden ist. Aber dann sollte man eben um den bestmöglichsten Kompromiss ringen. Politik ist immer Kompromiss. Aber nicht, wie man jetzt vielleicht vorschnell sagen will, ein Kompromiss, bei dem man sich die Hände schmutzig macht. Nein, man sollte für eine bestmögliche Lösung eintreten und kämpfen. Ich hoffe, durch diesen historischen Rückblick wurde klar, warum meine Meinung ist, dass christliche Werte, christliche Ansichten in die politische Debatte hineingehören und man eben nicht die Kirche und den Staat gegeneinander ausspielen sollte oder absolut trennen sollte. Und gleichzeitig, und das ist mein Schlusspunkt, ist mir sehr wichtig, Christentum ist mehr als ein Set an Werten, an wichtigen und guten Werten. Es ist vor allem die frohe Botschaft, das Evangelium von Jesus und der Glaube an ihn als den auferstandenen Christus, der uns im Sterben und im Leben trägt. Und damit ist der christliche Glaube, damit ist auch christliche Politik in erster Linie von einer großen Zuversicht geprägt, von einer befreienden Hoffnung geprägt, die die Bibel folgendermaßen beschreibt. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Nehmt diese Freiheit aber bitte nicht als Freibrief dafür, dass ihr euch selbstsüchtig verhalten dürft. Dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Im Glauben an Gott steht nicht zu Beginn ein Imperativ, nicht ein Wald von Verbotsschildern, du darfst jenes nicht, du sollst dieses nicht tun, Auflagen, sondern die klare Zusage: Gott liebt dich, Gott gibt dich frei. Du bist von Gott geliebt und frei. Und mit dieser Zusage, mit dieser kraftvollen Zusage, ich bin geliebt und ich bin ein freier Mensch in dieser Welt mit all seinen Zwängen, kann ich mich meinen privaten Herausforderungen stellen, aber kann auch Verantwortung übernehmen und christliche Politik gestalten. Amen.
Ja, ich freue mich, dass wir jetzt nach deinem ersten Impuls ins Gespräch kommen. Es haben auch ganz viele schon geschrieben, was denn, bleibt jetzt bei einer Predigt? Ich habe doch extra eingeschaltet, weil es interaktiv sein soll.
Sind schon alle ganz nervös geworden. Ja, genau.
Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nicht schlecht ist, dass am Anfang erstmal so 2-3 Minuten einen Impuls reingibt, bevor wir ins Gespräch kommen und dass man auch Rückfrage stellen kann. Also jetzt ist Zeit für eure Fragen und Gespräche.
Ich will nur eins sagen, es waren aber 10 Minuten. Nicht, dass ihr denkt, boah, was waren das für langweilige 3 Minuten. Also es waren knackige 10 Minuten.
Echt, 10 Minuten? Hast du?
Ja. Okay. Siehst du mal.
Mir ist nicht aufgefallen. Okay, also mir hat gut gefallen, dass du so deutlich gesagt hast, dass die Politik von Menschen gemacht wird, die sich engagieren und einsetzen. Und wir haben ja 2 von ihnen jetzt hier vorne auch erlebt. Und ich dachte, ja, ist denn das Schauen auf die Schwachen und auf die, die am Rand gedrängt sind, bei politischen Entscheidungen nicht zu kurz gedacht? Oder andersrum, kann Kirche eigentlich überhaupt sich nur so auf diese Minderheiten konzentrieren, in dem Wissen, dass die anderen sich um die großen Sachen kümmern, wie Frieden und Gerechtigkeit? Wovon soll Politik sich leiten lassen? Was würdest du sagen?
Ich vermute, dass du das nicht meinst, aber ich höre so ein bisschen versteckt die Schwachen und die anderen. Und ich glaube, man kann das nicht trennen. Ich glaube, wenn es um den Schwachen in unserem Land gut geht, dann geht es auch den Starken gut. Und ich glaube, Stärke allein kann nicht funktionieren, wenn es viele Schwache gibt, sondern das meine ich mit Solidarität, dass eben es beim sich bedingt. Und es braucht starke Menschen, die aber schwachen Menschen helfen und helfen, auch stark zu werden. Weil sonst, glaube ich, werden irgendwann die Schwachen sich auch das nehmen, was sie glauben, was ihnen zusteht. Also dass da eine Ausgewogenheit ist und nicht, ich konzentriere mich auf die einen und das andere ist nicht, sondern da ist eine Verbindung zwischen diesen beiden Gruppen.
Nun geht es ja jetzt am 24. um die Wahl und das, was du jetzt gerade eintrittst, darum mühen sich ja eigentlich dann in dem Moment, versuchen ja sich alle drum zu kümmern. Und das ist auch so ein bisschen das Dilemma, was jemand schreibt, nach vielen großen Koalitionen scheine die Positionen und Parteien austauschbar. Und die Alternative hingegen wirkt unwählbar. Ich bin frustriert und ratlos vor Alternativlosigkeit. Ist das ein Produkt, wenn wir sagen, wir ziehen alle an einem Strang, dass man sagt, wofür dann noch wählen?
Ich glaube ja, die Gefahr besteht. Ich glaube, das ist auch keine Einzelstimme, sondern das sehen viele Menschen so, die sagen, ist eh egal. A, wenig wähle, es ist fast gleich. Und B, auch wenn ich wähle, kommt ja oft was ganz anderes raus. Also ich gebe eine Stimme und plötzlich sind Leute an der Macht, die ich vielleicht gar nicht wollte. Trotzdem glaube ich, es gibt Unterschiede. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, es ist egal, der eine Kanzlerkandidat hat halt einen Bart und der andere ist eine Frau. Also so nicht, sondern ich glaube, es gibt Unterschiede zwischen SPD und CDU und auch zwischen den Linken und der FDP und den Grünen und der AfD. Man muss halt hingucken. Ich glaube, in den großen Zügen sind die großen Volksparteien gleich. Gott sei Dank. Ich will keine Richtungswahl zwischen einem Menschen wie Donald Trump, der sagt, America first und alles, was bisher an hunderten Jahren Politik über Bord wirft, und eine Hillary Clinton, die sagt, ich gehöre zum Establishment, ja, aber ich weiß auch, wie es geht. Da bin ich froh, dass Schulz und Merkel beide Vernünftige sind, übrigens auch von den anderen Parteien die Spitzenkandidaten. Aber ich glaube, wenn man genau hinguckt, sieht man doch Unterschiede.
Dazu passt vielleicht die nächste Frage. Wie kann Jesus extreme Parteien wie die Republikaner zulassen?
Zulassen?
Ja, ist die Frage.
Okay. Ich glaube, das hoffe ich, ist auch in der Predigt deutlich geworden, die Freiheit ist ein großes Gut und Gott schenkt uns Menschen die Freiheit. Und was wir mit dieser Freiheit tun, liegt an uns. Und Gott hat nicht Parteien gebastelt und gesagt, die gibt's und die gibt's nicht und die zerstöre ich, sondern hat gesagt, Mensch, hier ist die Welt, lebe und gestalte sie. Und dann gibt es eben auch diese Freiheit, dass manche Dinge passieren, die vielleicht in meinen Augen nicht gut sind, wie die Republikaner.
Okay, dann können wir vielleicht gleich die nächste Frage anschließen. Was würde Jesus zu einer Partei sagen, die für die Erhöhung des Rüstungsetats steht?
Jetzt könnte ich eine einfache, platte Antwort geben und die Hälfte des Saales würde sagen, der spinnt, die andere Hälfte würde sagen, der spinnt auch. Und ihr hättet alle recht, weil auf so eine Frage gibt es auch keine einfache Antwort. Soll ich jetzt Ja oder Nein sagen?
Ja, dafür bist du ja auch nicht hier für einfache Antworten.
So komplex, ne? Also, das meine ich. Politik ist so komplex. Mein erster Impuls würde sagen, Rüstung ist immer verkehrt. Gleichzeitig weiß ich, dass wir als Land auch eine Armee brauchen, die Frieden schafft, die wir auch brauchen, damit ein politisches System stabil bleibt. Also das ist so hochkomplex, das sind ja Diskussionen dabei mit, darf die Bundeswehr nur in Kriegseinsätzen, wo beginnt Krieg, wird in Afghanistan Deutschland verteidigt? Also ich glaube, wenn man da irgendwo tiefer bohrt, passieren wie bei einem Eisberg. Man sieht die Spitze und dann kommt ganz viel und das muss man diskutieren. Also es gibt darauf keine einfache Antwort, aber auf viele anderen auch nicht.
Wählen Christen überwiegend die CDU?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt keine Partei, die überwiegend von Christen gewählt wird. Ich glaube, da spielen ganz andere Dinge auch rein. Wohlstand, Regionen, vielleicht auch persönliche Kandidaten. Hier in meinem Taunuskreis steht ja ein anderer Kandidat zur Wahl als jetzt in Hamburg. Ich glaube, da spielen ganz, ganz viele Punkte rein. So ein bisschen, wie es Niklas und Bernhard auch gesagt haben. Super Typ, aber leider falsche Partei. Vielleicht sagen auch manche, super Partei, aber falscher Typ.
Hier fragt jemand, welche Partei würde Jesus wählen?
Welche würde er wählen?
Ja,
fragen das haben wir eine geheime Wahl.
Jemand aus dem Publikum.
Ich dich. Werde auch nicht sagen, wen ich wähle. Für die es noch nicht gemerkt haben, ich bin nicht Jesus, gell? Also.
Gut, und hier schreibt auch jemand, das kann ich vielleicht gleich mal vorlesen, das passt so schön. Warum muss jetzt der Pastor politische Fragen beantworten? Schade, dass eigentlich Politiker schon von der Bühne sind. Du Armer, ne? Musst hier so.
Ich habe auch aber das ist wichtig. Es sind ja noch Leute hier, nicht nur Niklas und Bernhard, den wir gesehen haben, sondern ich habe orangen T-Shirts gesehen, ich vermute, das sind die Piraten. Stimmt das? Nee, oh, Entschuldigung, was seid ihr?
CDU.
Dann müsst ihr nochmal nachdenken.
Zwei Wochen vorher sollten wir den Unterschied wissen.
Ich habe nur mitbekommen, dass die FDP jetzt so aussieht wie die Telekom früher. Aber was ich sagen wollte, hier sind auch politisch engagierte Menschen, also nutzt zumindest hier im Saal das Gespräch und da könnt ihr solche Dinge fragen. Was ist der Unterschied zwischen euch als CDUlern und der SPD oder der FDP und so weiter?
Hier schreibt auch noch jemand, ich bin mir immer sicherer, dass die Kirche nicht in dem Sinne politisch sein sollte, eine bestimmte politische Richtung als christlich zu definieren. Den Armen ist gut geholfen, wenn die Herzenshaltung stimmt.
Schreibt einer, der vor seinem Laptop sitzt mit iPad und dem es gut geht. Der kann natürlich sagen, wenn es im Herzen gut geht, dann kannst du auch die Armut ertragen. Oder lese ich das jetzt zu zynisch?
Ton ist nicht dabei. Nee, ich denke... Ja, also das ist schon schwierig. Auch so eine Frage, wen würde Jesus wählen? Das können wir so einfach nicht beantworten. Andere Frage, Gegenfrage wurde auch, jetzt kam ja schon, wie kann Jesus extreme Parteien zulassen? Würdest du sagen, es gibt Parteien, die man nicht wählen kann als Christ? Oder das kannst du ja nur für dich beantworten.
Genau. Also ich kann ja niemandem sagen, du darfst den wählen oder den nicht. Jeder darf wählen, wen er will. Aber ich kann natürlich mir Parteiprogramme von Parteien angucken und sagen, stimmen Aussagen in diesen Parteiprogrammen mit dem ein, was ich in der Bibel lese. Und da würde ich sagen, es gibt Parteien, die dem Geist der Bibel und dem Geist Gottes widersprechen. Ja. Und die würde ich persönlich nicht wählen, aber jeder darf wählen, wie er will.
Hier fragt jemand. Was meinst du, würde sich Jesus selbst in einer Partei engagieren oder würde er nur von außen die Herausforderungen diskutieren? Wäre er mittendrin oder wäre er mehr so Beobachter?
Es gibt eine Geschichte von Jesus, da wird er aufs Glatteis geführt, soll aufs Glatteis geführt werden. Da wird ihm nämlich gefragt, sollen wir die Steuern dem Kaiser geben? Und damals war das ein Riesenpolitikum, wenn man nämlich Steuern zahlt, erkennt man die Besatzungsmacht der Römer an. Und was macht Jesus? Er lässt sich eine Münze geben und sagt, was ist auf dieser Münze zu sehen? Und die Zuhörer sagen, ja, der Kaiser ist da abgebildet. Und Jesus weiß, wenn er jetzt sagt, zahlt Steuern, dann verliert er allen Respekt im Volk, den er hatte. Und wenn er es aber ablehnt, kann er angeklagt werden als politischer Aufrührer. Und er nimmt dann die Münze und sagt die klugen Worte, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gott ist. Jetzt mag man sagen, das ist so eine Sowohl-als-auch-Frage. Jesus positioniert sich und sagt, ja, wir müssen eine staatliche Ordnung anerkennen, aber wenn diese staatliche Ordnung dem Willen Gottes widerspricht, so lese ich diesen Text, kann man auch Widerstand geben. Aber er hat sich nicht parteipolitisch engagiert. Er hat also sich nicht auf die Seiten der Römer gestellt und gesagt, ja, das ist richtig, aber er hat sich auch nicht auf die Seite der Aufrührer gestellt, die gesagt haben, wir müssen die Römer aus dem Land treiben. Also da war er politisch neutral. Und ich glaube, das wäre er auch heute. Politisch engagiert, aber parteipolitisch neutral.
Dazu passt dieser Beitrag. Die Kirche soll nicht die Politik bestimmen, allerdings heißt das nicht, den Regierenden nicht genau auf die Finger zu schauen und ihre Fehler aufzuzeigen.
Genau, sehr gut, dem stimme ich zu. Schon die Stimme erheben und sagen, was sind unsere Positionen, aber dann sollen die Politiker politisch entscheiden. Weil ja auch nicht nur wir Christen eine Stimme in der Debatte sind, sondern die Muslime bringen sich ein, die Gewerkschaften bringen sich ein und.
Genau, apropos einbringen, du hast vorhin gesagt, dass Christen sich auch immer engagiert haben in der Politik. Und hier fragt jemand ganz kritisch, ist das dein Ernst? Die Kirchen haben die Montagsdemos in der DDR initiiert. Waren das nicht die Menschen, die auf die Straße gingen? Die Menschen, die nichts mit der Kirche am Hut hatten? Bin selbst aus Sachsen.
Dazu kann vielleicht ich was sagen, weil ich komme nämlich aus der ehemaligen DDR.
Dann aber mal Rasmus hier.
Also natürlich waren es die Menschen und es waren weitaus mehr als Mitglieder in der Kirche waren, das stimmt schon. Aber ich glaube, dass wenn die Kirche nicht den Raum, ihre Räumlichkeiten gegeben hätte und auch diejenigen waren, die überhaupt eine Vorstellung hatten von Demokratie, wäre es zum einen schwer in Gang gekommen und ich glaube persönlich, was ein großes Verdienst der Kirchen war, und ich war selbst damit drin in der Anfechtung, dieses Ausrufen, keine Gewalt, wir bestrafen nicht so einfach. Weil man hätte ja sagen können, jetzt kriegen sie das zurück, was sie uns die ganze Zeit gegeben haben. Und da waren die Kirchen diejenigen, die gesagt haben, ich verstehe eure Wut, ihr seid auch im Recht, aber wenn wir wirklich einen Rechtsstaat haben, dann müssen wir auch recht vorgehen und dann muss jemand auch normal einem Gericht verurteilt werden und nicht auf der Straße. Und ich glaube, das waren die großen Verdienste, dass diese Revolution friedlich und uns zum Segen geworden ist. Sonst wären, wenn ohne diese Führung wäre es, glaube ich, ins Chaos gegangen. Und das ist, glaube ich, schon ein Verdienst. Aber die Menschen waren nicht alle christlich geprägt. Das ist völlig richtig.
Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich möchte das aber nochmal bestärken. Ich habe einen Freund, dessen Vater war Pfarrer in Leipzig und der hat die Montagsdemonstration mitgestaltet. Und er hat nämlich in seiner Kirche, es war nicht die Nikolaikirche, sondern eine andere Kirche dort, die Räume geöffnet und hat linke Punks, Umweltschützer, Einzelleute eingeladen und auch Christen, hat gesagt, wir bauen hier ein politisches Forum auf zum Austausch und ist dann zu den Montagsdemonstrationen gegangen. Und Rückgrat hat er gezeigt, seine Frau hat gesagt, du gehst da nicht mehr hin, ihr werdet erschossen und du nimmst nicht die Kinder mit. Und er hat gesagt, das ist meine christliche Pflicht, dorthin zu gehen. Als Christ stehe ich in der vordersten Reihe und wenn geschossen wird, für meine Position werde ich auch sterben. Und das haben auch, nicht nur, aber auch Christen dort gemacht.
Ja, konkrete Frage, ist die Kirche im Bundestag vertreten?
Die Kirche nicht, aber Kirchenmitglieder, vielleicht sogar auch Pfarrer oder Theologen, ich weiß es nicht genau, ich glaube schon. Aber in allen Parteien gibt es sicherlich Christen. Ich weiß, dass sich auch die Christen im Bundestag über ihre Parteizugehörigkeit hinaus als Christen treffen, zu einem Gebet, wöchentlich oder monatlich, und sich da austauschen. Und dann wird, bin ich links oder bin ich FDP oder bin ich Grüne oder CSUler, wird dann hinten angestellt, sondern der gemeinsame Glaube ist dann die Basis. Aber die Kirchen als solche sind nicht im Bundestag vertreten, sondern die Parteien.
Ja, ich würde auch sagen, die Kirche wird ja auch durch die Menschen gebildet. Genau. Und wir merken es ja gerade, dass wir sagen, irgendwo in allen Parteien sind auch Christen engagiert. Auch in der AfD. Ja, das ist die Frage, kann man die wählen?
Man kann die wählen, die steht zur Wahl. Jeder kann die wählen. Ich würde wieder sagen, darf man die wählen? Das will ich keinem vorgeben. Ich gucke das Parteiprogramm an.
Was wäre dein größtes Problem? Kannst du eins nennen? Es wird ja mal gesagt, pauschal sagt, kann man nicht wählen. Aber würde mal konkret sagen, was würdest du denn sagen, warum nicht?
Darauf bin ich vorbereitet, auf die Frage.
Echt?
Nee, ich habe noch mal wirklich reingeguckt, weil ja, ich will nicht immer da irgendwelchen Populismus Raum geben. Ich zitiere mal aus dem AfD-Programm eine Sache. Jetzt muss ich gucken, wo dieses Zitat ist. Mit der deutschen Leitkultur. Die Ideologie des Multikulturalismus, die importierte kulturelle Strömungen auf geschichtsblinde Weise der einheimischen Kultur gleichstellt und deren Werte damit zutiefst relativiert, betrachtet die AfD als ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und für den Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit. Ihr gegenüber müssen der Staat und die Zivilgesellschaft die deutsche kulturelle Identität als Leitkultur selbstbewusst verteidigen. Das steht im AfD-Programm. Ich frage mich, von welcher deutschen Leitkultur reden die? Die Sprache, kann ein Bayer tatsächlich einen Sachsen verstehen im tiefsten Dialekt? Ausländer können auch Deutsch sprechen. Muss jeder Deutsche Bier trinken? Oder sind die Nicht-Biertrinker dann nicht mehr plötzlich Deutsch? Was ist damit gemeint? Es gibt Familien, die haben antikommunistische Wurzeln. Es gibt Familien, die haben nationalsozialistische Wurzeln in Deutschland. Die sind so unterschiedlich. Sind beide Deutsche. Und wenn ich das lese, glaube ich, es geht da gar nicht so sehr um die Flüchtlinge. Da wird eine Gruppe pauschalisiert und zum Opfer gemacht, sondern ich glaube, es geht um unsere Gesellschaft und um uns als Deutsche, weil wir sind eine multikulturelle deutsche Gesellschaft. Es gibt keinen Einheitsbrei. Und wenn man das schaffen will, habe ich Angst, dass eine Partei die Mehrheit bekommt und das schafft, weil nämlich in einem anderen Kommentar habe ich gelesen, was haben Salafisten und die AfD gemeinsam? Sie haben gemeinsam, dass sie die Gesellschaft trennen wollen, völkisch. In Richtiggläubige, in Andersgläubige. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben. Der Kommentar war, beide wünschen, der Staat möge doch diese buntscheckige Bevölkerung wieder nach Rasse, Religion und Herkunftsfamilie trennen, die einen fördern, die anderen benachteiligen. Und wenn ich das lese, komme ich ins Grübeln. Und mir wird bang, weil ich denke, es geht gar nicht um Flüchtlinge, sondern die wollen eine Gesellschaft in Deutschland bauen, die nicht mehr meine ist. Ich will nicht in einem Land leben, was gleich ist, sondern ich bin froh, dass wir ein multikulturelles Land sind mit ganz vielen unterschiedlichen Ansichten, dass hier Schwule und Lesben frei leben können, dass linke Frauen hier frei leben können, dass erzkonservative Bayern ein Bier trinken können mit einem Türken. Dass das alles möglich ist. Und ich glaube, wenn ich die AfD lese, das Parteiprogramm und mich da reinfuchse, glaube ich, das sind Tendenzen, die nicht gut sind. Plus dieses reflexartige, das ist die Lügenpresse, jetzt bin ich wahrscheinlich auch wieder, ich warte schon auf die Beschimpfungen, oder wenn man in Talkshows rausgeht, weil einem ein Argument nicht passt und solche Dinge, das finde ich einfach schwierig als für eine demokratische Partei. Da frage ich mich, was fehlt da? Und ein letzter Satz. Die radikalen Aussagen im Nachgang zu relativieren, finde ich auch ganz schwierig. Also unsere Integrationsministerin in Anatolien entsorgen zu wollen, das ist ein Sprachduktus, den hatten wir vor über 60 Jahren. Da wurden auch Menschen entsorgt. Und das gehört sich nicht in einer politischen Debatte, das gehört sich auch nicht am Stammtisch. Und dann immer so reflexartig zu sagen, ja, das wurde irgendwie falsch verstanden, aber in der Sache nimmt man es nicht zurück. da habe ich Ängste und Sorgen und würde sagen, wer diese Partei wählt, soll sich wirklich Gedanken machen, was Gründe sind, um sie zu wählen.
Genau, also hier gibt es auch nochmal...
Wir müssen hier zum Schluss kommen. Da kannst du nur eine machen, aber wir müssen
genau, also das finde ich passt irgendwie ganz gut dazu. Also hier gibt es wirklich ein paar Aussagen und Aufforderungen, wirklich zur Wahl zu gehen. Also hier steht, auf jeden Fall vom Wahlrecht Gebrauch machen, das sollte die heutige Aussage sein, egal ob Christ oder nicht. Genau, und dann nochmal, der Klimawandel und die Krisen in der Welt bedrohen Gottes Schöpfung und unseren Planeten. Wir haben es am 24.09. in der Hand, etwas für die Bewahrung der Schöpfung und unseres Planeten zu tun. Christen sollten daher auf jeden Fall wählen gehen.
Das ist doch ein tolles Schlusswort.
Das genau. Ich
würden wir uns alle, glaube ich, anschließen. Auch Niklas und Bernhard, die hier oben waren, haben gesagt, nehmt euer Wahlrecht in Gebrauch und wählt. Und informiert euch. Weil das, hast du schön gesagt, beim Brexit haben manche gewählt und waren informiert und der meistgegoogelte Begriff nach dem Brexit war, was ist eigentlich ein Brexit? Informiert euch vorher, wo ihr eure Stimme macht, damit es eure Stimme ist und ihr dafür auch gerade stehen könnt und sagen könnt, ja, ich habe diese Partei gewählt, weil, und dann eine Begründung habt.
Ja, ich finde auch klasse, wenn die einen reden, wir müssen was benachteiligen, finde ich schon. Auf der einen Seite, als ehemaliger DDR-Bürger fand ich es anstrengend, auch gerade rechte Sachen hier zu erleben. Und zu wissen, die werden auch von der Polizei geschützt. Auf der anderen Seite kenne ich die Sache, wenn Leute, man meint, die werden verboten. Wer bestimmt eigentlich, wer verboten wird? Ich finde es klasse, dass alle Parteien zur Wahl stehen. Und ich finde gut, dass wir das frei wählen können. Ich bin jedes Mal bei jeder Wahl immer noch sehr, sehr glücklich darüber. Und zum anderen jetzt hier als Pfarrer auch vorne zu sagen, das Gute ist ja, wir bestimmen ja nicht alleine, was passiert, sondern Gott hat selbst seine Hände mit im Spiel. Und wir wollen auch darauf vertrauen, dass er die Geschicke unseres Landes weiter gut lenkt. Und alles, was euch an der Stelle noch bewegt, wo ihr sagt, davor habe ich Sorge oder das ist wichtig, dass es noch passiert, das sollt ihr jetzt während der nächsten Lieder oder könnt ihr jetzt der nächsten Lieder uns schreiben, dass wir es am Ende in die Fürbitte hineinlegen, alle miteinander denn laut dafür beten.
Genau, und währenddessen, während ihr vielleicht eure Fürbitten aufschreibt, kommen wir zu einer Zeit, wo wir Lieder singen werden, moderne Kirchenlieder singen werden. Und bei Go Special machen wir das immer so, dass man hier dann einfach aufsteht zum ersten Lied, weil es sich dann einfach besser singen lässt. Wie ihr das jetzt zu Hause vor euren Computern machen wollt, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Aber meine Empfehlung wäre, vielleicht holt ihr euch einen Kaffee und nutzt diese Zeit auch einfach nachzudenken und vielleicht auch eure Fürbitten, eure Danksagung uns zu senden. Darüber würden wir uns sehr freuen. Also deswegen steht hier doch...